Irme und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor!
Hallo, Herr Professor! Und hallo, Leute, ihr seht mich hier ehrfürchtig am Beginn von Staffel 2 in einer ganz neuen Umgebung. Inan hat eine Man-Cave gebaut für Blume und Inge. Wir sind in der Inge-Cave gelandet. Erzähl, was ist hier los?
Ja, wie ihr sicherlich alle wisst, war ich letzten Wochen, um nicht zu sagen Monate, eigentlich mit Umzugsthema beschäftigt. Und mir war es natürlich ganz wichtig gewesen, dass ich wie im letzten Häuschen meine eigene kleine Man-Cave haben kann. Und dann habe ich gesehen, dass die Man-Cave hier ist so L-förmig und wenn man da vielleicht ein Bücherregal hinstellt, da oben eine Platte drüber, da eine improvisierte Tür, vielleicht noch so ein paar Audioschaumgeschichten, dann könnte man mit den notwendigen Technologien vielleicht dafür sorgen, so ein wunderschönes Studio hinzukriegen. Und naja, der Rest ist Geschichte, nicht wahr?
Ich bin begeistert, muss ich sagen. Also das ist, ich bin sicher, man wird auch den Klang unterschiedlich hören. Ich bin ja öfter mal beim SWR und das ist tatsächlich auch ein Studio. Die haben ja auch so Schallschlucker um die Ecke. Ich freue mich riesig. Und einen neuen Jingle, einen neuen Sound haben wir ja auch gerade schon gehört.
Genau, so wie ihr den ganz sicher auch schon gehört habt. Sagt uns gerne Bescheid, ob er euch gefällt oder ob ihr sagt, na, lieber was so, wie es ungefähr vorher klang. Aber wir dachten, Staffel 2, weißt du, wir müssen einerseits ein bisschen was in unser professionelles Hobby reinstecken und damit auch so markieren nach so einer langen Pause hier, wir haben was mit unserer Zeit angefangen.
Ich meine, das Ganze hat ja sehr spielerisch begonnen, ja. Blume und Inge, das war irgendwie so eine Idee, die damals von unseren Ehefrauen gekommen ist, die gesagt haben, ihr schreibt kein Buch, ihr macht zusammen einen Podcast. Und jetzt wird das Ding immer größer und es macht ja auch riesig Freude. Wir spielen die Realität so durch, aber du hast heute tatsächlich ja ein Shirt an. Ich hier ganz brav, Blume und Inge. Was sehen wir denn da für ein Symbol, lieber Inan?
Ja, das war erstmal ein Versehen, weil ich gerade mein Blume und Inge-Shirt nicht finden kann, aber das hat
Umzugsbedingt.
Ja, genau, also genau. Ne, eines der heiligen Shirts sozusagen, aber ich gelobe Besserung. Sonst jenseits davon hat das eigentlich auch sehr gut gepasst, denke ich, denn dieses Symbol, das dürften hoffentlich einige Nerds wie ich erkennen, das steht für Shadowrun. Vielleicht kannst du was sagen zu diesem S. Hast du mal was von Shadowrun gehört?
Ich habe sogar schon geleitet und ich liebe Shadowrun, aber mir fällt jetzt gerade auf übrigens, dass ich glaube, du hattest mir doch das zum Geburtstag geschenkt.
Ganz genau.
Das heißt, es wäre jetzt genau vor einem Jahr gewesen. Also die Zeiten greifen ineinander, das kann ja kein Zufall sein. Wie ist es denn bei Shadowrun mit Zufällen? Erzähl du.
Total. Also, ganz kurz ausgeholt, bei Shadowrun handelt es sich ja auch um ein sogenanntes Tabletop- oder Pen-and-Paper-RPG, also Role-Playing-Game, so ein typisches Rollenspiel eben, was man ganz klassisch eigentlich erfunden, glaube ich auch späte 70er, frühe 80er in dem Dreh, wo sich einen Haufen Nerds gedacht haben, das mit Dungeons & Dragons ist eine coole Sache. Aber was wäre, wenn das in der Zukunft stattfinden würde? Also immer noch deine Trolle, deine Zwerge, deine Elfen und alles. Und natürlich Magie, aber mit Technologie. Also irgendwelche robotischen Arme, Beine, Implantate, natürlich ganz viel Schamanismus und beschwörte Geister und so weiter. Und zwar in einer dystopischen Zukunft. Also Dystopie, wie viele sicherlich wissen, eigentlich das Gegenteil von einer Utopie, also wirklich eine dunkle Zukunft, in der im Grunde die Welt nur noch von Konzernen regiert wird. Es gibt keine richtigen Regierungen mehr und gibt es eine kleine Gruppe von einzelnen Menschen, die oft auch nichts miteinander zu tun haben, die sich Shadowrunner nennen.
Und Metamenschen?
Metamenschen, genau. Es gibt ja in dem Sinne keine Rassen. Das ist dann ein falscher Begriff in der Welt von Shadowrun. Sondern es gibt Metamenschen, die sozusagen mutiert sind aus der Spezies Mensch, die sich dann zu dem, was wir bei Dungeons & Dragons kennen würden, als Elfen, Trolle, Orks, Gnome, was man nicht alles kennt vom guten alten Tolkien, entwickelt haben und einige von denen sind sozusagen erwacht, das heißt, sie haben die Magie entwickelt, es gibt auch magische Wesen und Tiere, also ist im Grunde so eine Art, ich würde es natürlich nennen, Upgrade von Dungeons & Dragons, wo nicht nur Fantasy dann im Spiel ist, sondern auch viel Science Fiction und diese Shadowrunner sind Leute, die sozusagen nicht an dem an dem Unternehmensleben als Corporate Drone teilhaben wollen, so von Paycheck to Paycheck, wie das so schön heißt, sondern die im Namen manchmal anderer Corporations, manchmal eben vielleicht zwielichtigere Personen, irgendwelche Aufträge erfüllen, wie zum Beispiel Daten zu stehlen oder VIPs von A nach B zu begleiten. Und in dem Zuge entstehen wahnsinnig viele interessante Kampagnen, wo ich behaupten würde, wo man noch mal ein bisschen mehr Potenzial wahrscheinlich hat als beim klassischen Dungeons & Dragons, wo die Szenen häufig ein bisschen ausgefeilter sind als, naja, ihr kommt halt in die Bar zu einem Wirt, der rubbelt wieder an seinen Bechern und macht das sauber und so. Will ich gar nicht schlecht reden, ich liebe Dungeons & Dragons. Aber wenn man dann noch die technologische Dimension hat, wie zum Beispiel, ah, hier habe ich eine, da ist eine Wanze noch mit drin, oder man kann die Matrix hacken, übrigens nicht so wie in den Filmen die Matrix, sondern das war das frühe Internet. Man muss sich vorstellen, es ist halt in den frühen 80ern entstanden. Heute natürlich alles wireless. Ja, es gibt die Rigger, die sozusagen Herr sind über Drohnen und mechanische Wesen, die sich steuern können.
Die eigentlich mit ihnen verschmelzen sogar. Ja,
ja, und durchaus.
Quasi der Körper, das Fahrzeug wird zum Körper der Riggerin oder des Riggers.
Genau, die können entweder reinspringen sozusagen oder buchstäblich fernsteuern. Es gibt Leute, die können in der Matrix unterwegs sein. Es gibt die Technomancer, die ohne technische Geräte sozusagen auch auf die Matrix, auf das Internet zugreifen können und Dinge manipulieren können. Also so eine Mischung aus Magie und Technologie. Es gibt die Adepten, die keine richtigen Magier sind, aber sich verstärken können durch so magische Dinge. Also ihr hört wahrscheinlich schon raus, da kann man wahnsinnig viel nerdigen Kram auf jeden Fall erzählen. Und das tun wir natürlich auch in unseren Kreisen. Und es ist jedes Mal wahnsinnig interessant, wie ich finde, wenn wir auf Situationen treffen, wo es vielleicht zu kleineren Streits kommt, auch in den Gruppen, wenn ich häufig Spielleiter bin und dann sehe die Dynamiken, die sich entwickeln, über ein zugegebenermaßen komplett belang- und konsequenzloses Ding, wo Leute, wenn jemand Außenstehendes draufschaut und sagen würde, guck dir diese Kinder an, die streiten und diskutieren über etwas, was gar nicht existiert. Und ich habe dieses Mindset schon häufig kritisiert, denn du weißt es ganz sicher genauso wie ich, die Implikationen, die aus diesem Miteinander, aus diesen Interaktionen auch der einzelnen Spieler, durchaus auch mit einem Game Master, bei uns heißt es ja Game Master, nicht Dungeon Master, entstehen, sagt auch viel über die Menschen selbst aus, aber auch gleichzeitig über das, was ich mal Problemlösungsstrategien oder Kapazitäten nennen würde.
Ja, also toll, wie du es erzählst. Ja, also ihr bekommt sicher alle mit. Wir beide sind hier begeisterte Pen and Paper Rollenspiele, Fantasy Rollenspiele. Bei mir war es dann stärker Dungeons and Dragons, aber auch Shadowrun. Bei dir Shadowrun, auch Dungeons and Dragons. Aber sogar Schwarzes Auge gab es ganz früher mal bei mir. Schön, ja. Und ich habe auch eins mitgebracht, das von dem ich nachher erzählen werde, ein pädagogisches Rollenspiel. Aber um zunächst mal dabei zu bleiben, genau, also Shadowrun ist eben im Kontext des sogenannten Cyberpunk entstanden, 80er Jahre, Neuromancer, William Gibson, das heißt, das sind tatsächlich so eine Dystopie, ja, Konzerne, Megacons kontrollieren die Welt.
Man denke an Blade Runner
zum Beispiel. Blade Runner, ganz berühmter Film, genau. Ich fand das auch immer demografisch so faszinierend, also einerseits sind alle völlig vereinsamt und andererseits ist es aber total überbevölkert, also es war sozusagen wirklich, in den 80er Jahren hat das noch Sinn gemacht, jetzt setzt sich ja derzeit der Geburtenrückgang überall durch, aber damals hatte man quasi diese Empfindung, dass Technologie einerseits und Überbevölkerung andererseits das Individuum zermalmen würden, ja, und ja, die Konzerne, die dann quasi die Salarymen und Women, also quasi die bezahlten Horden, da nur noch gleichschalten, und dann gibt's den Widerstand, das sind die Shadowrunner, die sich dagegen aufbegehren. Und dann kommt auch dieses fantastische Element rein. Ich finde es auch spannend, dass du Tolkien angesprochen hast. Da werde ich nachher drauf kommen. Ich habe ein Radiostück mal über Tolkien auch produziert, das immer noch auf YouTube bei mir online steht. Vielleicht auch mal irgendwann auf
PeerTube.
Ja, genau. Also Tolkien hat mich sehr fasziniert, weil er eine Theorie zur Fantasy erstellt hat, schon 1939. Kommen wir heute sicherlich noch drauf. Aber ich will einfach sagen, ich halte das für hochgradig sinnvoll. Auch eins meiner Kinder, jetzt der jüngste Sohn, hat jetzt eine eigene Fantasy-Rollenspielgruppe, ist Spielleiter, und ich bin super stolz.
Ach, schön.
Und habe jetzt auch gerade mit anderen Eltern gesprochen von Jugendlichen, die mit dabei sind. Und die ganz begeistert waren, dass ihre Kinder jetzt mal was ohne Handy, ohne Smartphone, dass die Fantasie im Kopf stattfindet und nicht im Bildschirm. Und das ist schon etwas, was ganz arg groß ist. Ich meine, wir arbeiten ja auch vor allem mit der Sprache und das ist das Urmedium des Menschen. Also wir wären nicht Menschen geworden ohne das Urmedium der Sprache. Und Fantasy-Rollenspiele basieren im Wesentlichen darauf, dass man sich durch Sprache gemeinsame Welten erschafft. Ein Beziehungsgeschehen, ein gemeinsames Geschehen. Und das ist absolut sinnvoll und ich bin ein absoluter Fan davon, wenn mehr Menschen aller Altersstufe, aber gerade auch jüngere, Pen-and-Paper-Rollenspiele wieder lernen oder kennenlernen, weil so sehr wir die Technik lieben. Ich meine, wir leben sie gerade hier und wir haben hier die Inge Cave, ja, also es ist sozusagen ja wirklich, also hier sind Leute, die die Technik lieben, ja. Aber die eigentliche Fantasie findet nicht auf dem Bildschirm statt, die findet im Kopf statt, oder?
Ja, total. Ich habe ja so schon immer eigentlich gesagt, also der stärkste Grafikprozessor, der ist halt hier oben. Die Situationen, die dann manchmal entstanden sind, wo wir uns über Dinge gekugelt haben, auch als Gruppe, seien es die Spielleiter oder eben auch die einzelnen Mitspieler, wo man drüber nachdenkt, komplett irrational, weil diese Sachen, über die wir hier sprechen, die so witzig sind, sind nie passiert. Aber gleichzeitig, naja, bei Witzen ist es ja auch so. Also wenn man sich gegenseitig Witze erzählt, dann sind es auch Dinge, die nie passiert sind. Wenn wir beim Wrestling sehen, wie jemand einen tollen, weiß ich nicht, Rückzieher gemacht hat und irgendwie mit seinem Rücken auf dem Kopf des anderen landet, ja, alle jubeln und machen, obwohl wir alle genau wissen, dass es auch nicht echt in diesem Sinne. Das sind Theaterstücke. Wir schauen Filme, die sind nicht echt und begeistern uns. Warum soll es bei Spielen großartig anders sein? Und ein bisschen auf deine Frage zu kommen, natürlich, vollkommen richtig. Also ich bin sowieso technikbegeistert, bin ja auch ausgebildeter Techniker in dem Sinne. Aber ich weiß es zu schätzen, dass diese analoge Welt ohne Großtechnologie immer noch eine gewisse Bedeutung hat. Wir sehen das nämlich bei Kindern, die ja in der Regel alle erstmal nicht großartig technischen Bezug haben, die ihr Vater-Mutter-Kind-Spiel und dergleichen spielen, aber auch eben bei Erwachsenen. Und wenn wir dann eben sehen, naja, jetzt kommt auch das mit der KI, so ein Thema, das wir nie so richtig loswerden. Wer weiß, ob wir dann überhaupt noch diese Interaktion brauchen, um solche Spiele zu haben, fänd ich sehr, sehr schlecht. Weil ich finde, jeder sollte irgendwo mal diese Erfahrung gemacht haben, durchaus auch mal zu probieren, also sich selbst mal, ich sag mal, in eine andere Rolle zu begeben. Ja, so im Sinne von lernen vielleicht auf andere Art oder überhaupt Empathie mal zu zeigen oder durchaus auch mal den Bösen. Wir haben ja bei Shadowrun zum Beispiel nicht diese Gesinnungsmatrix, die wir bei Dungeons & Dragons haben. Da ist kein Spieler mehr oder weniger dran gebunden, lieb oder böse zu sein, sondern natürlich auch situativ drauf zu reagieren. Aber das finde ich, zumindest immer, weil ich als Spieler teilgenommen habe, wo ich mir sage, naja, würde mein Charakter sowas machen? Ich selbst wahrscheinlich nicht, aber mein Charakter würde es machen. Und es sagt mir auch viel dann über mich selbst. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen. Du bist ja auch primär Spielleiter, oder spielst du auch?
Nee, genau. Also ich bin primär Spielleiter gewesen, immer, also weil ich halt damals damit angefangen habe und es gab einfach noch keine anderen und da war ich halt der Nerd. Hatte ich dann halt auch mehrere Spielgruppen gleichzeitig und bis heute denke ich da gerne dran. Also es hat meine Jugend, ich war relativ schüchtern, ich habe tatsächlich nicht so gerne gesprochen und habe mich da rausgearbeitet. In einer gewissen Hinsicht glaube ich, dass ich weder in der Wissenschaft noch in der Politik gelandet wäre, wenn ich nicht Fantasy-Rollenspiele gemacht hätte. Das hat mir quasi gezeigt, du kannst Welten erschaffen mit Sprache und das macht einen Sinn, Menschen zusammenzubringen. Es ist ja ein kooperatives Spiel. Es ist nicht so, dass die eine Hälfte gewinnt und die andere Hälfte verliert, sondern ein gelungenes Fantasy-Rollenspiel bedeutet, alle haben ihre Freude. Es ist quasi, es muss Spannung halten, aber der Spielleiter ist oder die Spielleiterin ist nicht Feindin der anderen, sondern moderiert. Und da gehört es natürlich dazu, und das ist ja so eine klassische Erfahrung. Am Anfang wollen die Spielerinnen und Spieler einfach nur metzeln, ja, da sind halt Monster und wenn du den Drachen siehst, dann tötest du ihn, ja. Und später wird es dann immer komplizierter und komplexer und die Leute wollen, dass auch Monster zum Beispiel Motive haben, Geschichten haben, ja. Wir haben in Shadowrun, glaube ich, im Schwarzwald ein Trollkönigreich beispielsweise, ja.
Die Trollrepublik Schwarzwald.
Trollrepublik Schwarzwald und so, ja. Was also allein wenn ich jetzt in Schwarzwald gehe, ja, und ich bin da gerne und dann taucht sozusagen die Vorstellung des Trollkönigreiches, macht mir den Schwarz bringt ihn mir noch näher. Ja, das ist sozusagen eine Sache. Und ich will dir einfach sagen, es gibt also tatsächlich natürlich J.R.R. Tolkien in der damaligen Zeit, Anfang 20. Jahrhundert. In der heutigen Zeit ist es die Jane McGonigal. Ich habe es extra, ich gucke auch, ich habe sie auf meinem Blog auch verlinkt. Sie hat einen tollen TED-Talk und andere Sachen. Sie hat zum Beispiel 2007 World Without Oil mitkonzipiert. Das war ein sogenanntes RRG, also Alternative Reality Game. Das heißt, die Leute erschaffen sich quasi gemeinsam über das Internet eine alternative Realität. Damals gab es noch nicht diese Konzernmedien in der Form wie heute. Und dann hat man zum Beispiel gesagt, wie würde denn eine Welt ausschauen, wenn jetzt wirklich das Öl ausgehen würde, ja, die damalige Peak-Oil-These. Und haben dann quasi Blogs, Bilder, Videos, Kunstwerke rund um dieses Thema erschaffen und quasi durchgespielt, wie eine Welt ohne Öl aussehen würde. Ja, das war also auch so ein Test. Und über das Fediversum kommen solche Formen langsam wieder, dass man sagt, wir können die Welt spielerisch betrachten und durchspielen. Und Tolkien, der hat damit angefangen. Der hält 1939 die Andrew Lang Lectures. Das Andrew Lang war ein, heute würden wir sagen, Fantasy-Autor, eine Art Gebrüder Grimm des englischen Sprachraums. Und er hat damals auch so gesagt, naja, das ist für Kinder, aber schön, wenn es auch Erwachsene lesen. Weil er hatte natürlich vor allem erwachsene Leser, Leserinnen und Leser. Und Tolkien stellt sich hin und sagt, Moment mal, das stimmt halt überhaupt nicht. Durch Fantasy lernen wir Realität und Fantastik zu unterscheiden. Also er macht das Beispiel einer grünen Sonne. Wenn du dich in einer Welt, ja, du liest oder mit anderen du spielst, du wanderst durch eine Welt mit einer grünen Sonne, dann glaubst du nicht, dass die echte Sonne grün ist, sondern du beginnst darüber nachzudenken, warum sie so ist, wie sie ist. Das heißt, aus seiner Sicht ist Fantasy und Fantastik ein Training, mit dem auch Kinder, aber nicht nur Kinder lernen, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden. Also er dreht das Argument um und sagt, das ist kein Eskapismus, sondern es ist sozusagen ein notwendiges Training. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, es ist ja alles nicht wirklich passiert und es halb entschuldigend sagst, würde er sagen, Moment, Professor Inge, er war ja auch Professor, Moment, lieber Herr Kollege, würde er sagen, genau darum geht es. Sie trainieren mit ihrer Spielgruppe die Unterscheidung von Realität und Fantastik. Und er würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Er war nämlich ein sehr gläubiger Christ und er hat gesagt, wir haben diese Lust auf Schöpfung, weil wir Geschöpfe sind. Wir sind Subcreators, Unterschöpfer. Also den Impuls, den du hast und den deine Freundinnen, Freunde, die Leute, die mit uns spielen, haben, dass wir Lust haben am Erschaffen fantastischer Welten, würde er sagen, Tolkien, das ist quasi das Echo der göttlichen Schöpfung in uns. Wir sind Kinder eines Schöpfers und deswegen haben wir Lust an der Schöpfung. Fun Fact, er hat sich deswegen mit seinem Freund und Kollegen Lewis ein bisschen überworfen, weil er ihm vorgeworfen hat, dass die Narnia-Saga zu dicht an der Bibel wäre. Das ist auch etwas, was ich meine, was? Ich meine, der Mann war Christ, gläubiger Christ, aber er hat gesagt, man fantastische Welten sollen nicht kopieren, sondern sie sollen eigenständig sein. Er glaubte, dass jede fantastische Geschichte aufs Evangelium hinausläuft, auf die Eukatastrophe. Also er sagte, wir haben immer den Moment, wo alles verloren scheint und dann dreht sich alles ins Gute. Da sieht er quasi die Verbindung zum Evangelium, zur Kreuzigung und Wiederauferstehung. Aber er verbittet sich, dass man das kopiert. Man soll nicht die Bibel nacherzählen, sondern man soll die fantastischsten Welten erschaffen, die man überhaupt erschaffen kann. Und der Rest findet sich dann schon von alleine. Und das sagt ein Professor, ein großer Antifaschist übrigens, ja, der ein großer Gegner der Nationalsozialisten, einer der großen Schöpfer Mittelerde, Herr der Ringe. Er hatte schon Der Hobbit geschrieben, als er das verkündet hat, aber das war auch nur so eine halbe Kindergeschichte. Und hier stellt sich ein Professor hin und sagt, Fantasy ist für alle da und eine Gesellschaft ist reicher und spiritueller und wissenschaftlicher, wenn sie auch eine gewachsene Fantastik hat.
Hat er nicht auch im Weltkrieg als Soldat gedient?
Ja, im Ersten Weltkrieg.
Im Ersten
Weltkrieg war er dabei und hat da also auch da schlimme Erfahrungen gemacht. Er hat auch zum Beispiel einen Freund verloren, einen sehr engen Freund. Und der Sam, ja, der Sam Gamgee, der eigentliche Held im Herr der Ringe, ist eben nach dem britischen Soldaten.
Sehr kontrovers natürlich die Aussage erstmal. Der eigentliche Held.
Der eigentliche Held, genau. Sorry, Frodo. Genau, aber die Leute wissen schon. Nee, genau. Aber er hat tatsächlich, also das halt, er mochte das ja nicht so gerne, wenn man ihn festlegt, was eigentlich der Ring und so weiter bedeutet. Er wollte eben seine fantastische Welt sollte für sich stehen. Er hat aber auch nicht geleugnet, dass da biblische und sonstige Einflüsse mit drin sind. Und den Sam hat er zugegeben, das ist der britische Soldat. Der einfache britische Soldat, Soldat. Er war selber ein Offizier, aber er hatte sozusagen immer einen Respekt vor dem einfachen britischen Soldat, der die Nazis gestellt und besiegt hat.
Ja, das insofern darf er sich dann ja auch nicht wundern, wenn man versucht, Parallelen zu ziehen oder das eben irgendwie zu interpretieren, weil das kennen wir aus allen fantastischen Werken. Star Wars ist ja auch wohl eine Allegorie dann meinetwegen für den Krieg und Sturmtruppler, wie das dann halt die deutschen Soldaten dann sozusagen waren. Und bei Tolkien dann natürlich, ich meine diese Ork-Horden, Uruk-hai, dann meinetwegen, die dann auch als der Schwarm gegnerischer Soldaten natürlich stehen. Da gibt es tonnenweise Interpretationen, aber das lässt sich ja in dem Sinn gar nicht vermeiden, wenn du als Autor auch vor allem möchtest, dass ja die Leute ihre Fantasie ein Stück bemühen. Ne? Am Ende, das ist so wie bei irgendwelchen Prophezeiungen. Irgendwie kannst du wahrscheinlich das eine immer auf das andere münzen. Insofern fände ich das gar nicht so kritisch. Klauen, kopieren ist eh immer so eine Sache. Ich meine, wie viel ist Inspiration, wie viel ist, weiß ich nicht, eine kritische Würdigung vielleicht in dem Nachmachen. Aber ich halte das, ich meine, Tolkien, was kann man nicht über ihn sagen? Er ist gewissermaßen der Vater oder Urgroßvater, muss man im Grunde sagen, moderner Fantasy-Literatur. Ich meine, alles, was wir in Fantasy kennen, basiert irgendwie auf ihm. Auch das Schwarze Auge übrigens, sehr schönes Ding. Ich habe damals in den 90ern, auch frühen 90er wahrscheinlich sogar, die Computerrollenspiele davon gespielt, wodurch ich überhaupt erst in Kontakt damit gekommen bin und auch mit der Fantasy-Welt und darüber gewissermaßen in diese ganze Tolkien-Ecke. Klar, als Kind fangen wir alle an zu spielen, aber ich glaube auch immer wieder, das ist auch häufig der Grund, warum das meistens von vermeintlich professionellen, stoischen, in Klammern langweiligen Menschen häufig dann so dargestellt wird, dass halt Fantasy oder überhaupt miteinander spielen, was vielleicht jenseits von Brettspielen ist, vielleicht verschwendete oder vergeudete Zeit ist. Sicherlich denken nicht die meisten so, aber ich kriege da gelegentlich das Gefühl, wenn ich mal auch zum Beispiel das Thema spreche. Es ist nicht so, dass es unbedingt was für alle Menschen ist. Nichts ist für alle Menschen, aber genauso wie E-Sports, also die richtig digitale Spielewelt, halte ich die Non-E-Sports, wenn man so will, als Spiele, für einen absolut wichtigen Teil nicht nur einer kindlichen Entwicklung, sondern durchaus auch einer erwachsenen, adoleszenten Entwicklung.
Also ich stimme dir da nicht nur zu, ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, evolutionäre Spieltheorie hatten wir ja auch schon so ein bisschen als Thema. Ja, Star Wars hatten wir ja auch schon. Wir haben ja auch einen Star Wars Day mal zusammen begangen mit einer Folge. Und die fossile Sturmtruppentheorie, die ich tatsächlich auch verwende, auch in Diskussionen, wo ich sage, dass also schrumpfende Gesellschaften, Altherrenregime teilweise zu Militarismus tendieren, nämlich die kritischen jungen Leute in Uniform zu stecken. Ja, das hast du in Russland, das hast du im Iran, das hast du in China leider. Also das sind sozusagen schon auch interessante Sachen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass letztlich Wissenschaft, Religion, Politik auch Alternative Reality Games sind. Also es ist so, zum Beispiel spüre ich das selber, ja, Winfried Kretschmann ist jetzt mein vierter Ministerpräsident. Also ich habe bei Erwin Teufel, Günther Oettinger, Stefan Mappus und dann Winfried Kretschmann. Ich habe 4 Ministerpräsidenten im Staatsministerium erlebt und zu allen auch unterschiedliche Zugänge gehabt und mit allen gearbeitet. Und ich merke auch an mir selber, dass das natürlich ist eine gewisse Aura, wenn man irgendwie mit einem Ministerpräsidenten spricht, mit Oettinger, wir haben da immer gescherzt, weil er immer gesagt hat, wenn er angerufen hat, Herr Blume, und ich sage, hallo, Herr Ministerpräsident, er sagt, Oettinger reicht, und meine Antwort war dann immer, jawohl, Herr Ministerpräsident, weil er halt der Ministerpräsident ist, und ich war halt ein kleiner Referent in den 20ern.
Solange ihr nicht Englisch sprechen musstet.
Ja, genau.
Das musste jetzt sein.
We are all sitting in one boat. Er kann da selber drüber lachen.
Das ist schön.
Und denken wir nur an Stäuber aus Bayern.
Genau,
also wir 10 Minuten, wer es noch nicht kennt, 10 Minuten einmal die berühmte 10-Minuten-Rede von Edmund Stoiber aus Bayern anhören. Aber das ist nämlich auch natürlich, da werden Rollen zugewiesen. Ja, wenn du mal eine Kabinettssitzung miterlebt hast oder im Parlament, wenn ich habe ja gesprochen im Landtag am 9.11.23, das ist hochritualisiert. Das ist sozusagen, es werden genaue Rollen, die Präsidentin mit der Glocke des Parlaments, da sitzt die Besuchertribüne, es ist alles festgelegt, es gibt eigene Protokolle. Beamte, die dafür sorgen, es gibt Schriftführer, obwohl man eigentlich alles ja schon aufzeichnen könnte, wird immer noch von Hand stenografiert und so weiter. Das ist also eine unglaublich intensive Geschichte und wie eine Liturgie in einem Gottesdienst eben auch. Das heißt, wir Menschen bewegen uns immer in unterschiedlichen Welten, ja. Und ich hätte da zum Beispiel jetzt nicht mit Blume und Inge einfach aufmarschieren
dürfen. Ja, du warst in Anzug und Krawatte.
Ich war in Anzug und Krawatte, obwohl ich ja Krawatten überhaupt nicht mag, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich eine getragen habe, weil ich verweigere mich. Im Notfall trage ich eine Fliege.
Ja, gute Sache, oder?
Ja, genau. Ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist keine Krawattenpflicht mehr. Das hat Oettinger abgeschafft im Staatsministerium. Aber im Notfall trage ich eine Fliege. Kann aber auch sein, ich habe noch mal eine getragen. Also beim Landtag, für mich sind Parlamente immer noch was ganz, ganz Besonderes. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es gehört zu unserem sozialen Leben, dass wir immer unterschiedliche Rolle annehmen. Es ist ein Unterschied, ob du einen Freund, einen Ehemann, einen Vater, einen Richter, einen Politiker bist. Ja, du musst, einen Wissenschaftler, du musst immer bereit sein, unterschiedliche Rollen anzunehmen. Und genau das übst du im Rollenspiel. Und deswegen ist das meines Erachtens überhaupt nichts, für das man sich entschuldigen muss, sondern gerade umso stärker unsere Welt medialisiert wird, umso wichtiger finde ich es, dass schon Kinder und Jugendliche das Rollenspielen lernen und lernen, dass sie in ihrem Leben die Freiheit, aber auch die Erwartung haben, unterschiedliche Rollen einzunehmen. Was bedeutet es, ein Freund, eine Freundin zu sein? Was bedeutet es, eine Lehrerin zu sein, eine Politikerin zu sein, eine Journalistin? Was bedeutet es, eine wissenschaftliche Entdeckung zu präsentieren oder eine kontroverse These? Das sind doch alles Dinge, die sind uns nicht angeboren. Die müssen wir lernen. Und deswegen habe ich hier ein Rollenspiel mitgebracht, aber ich wollte dir noch, du bist gerade so am Denken, dann sprich.
Nein, alles super. Ich hätte höchstens noch ergänzt, dass es auch für Menschen, die traditionell vielleicht eine Gegenseite einnehmen, ja, lass es eine Tochter sein, zum Beispiel, die dann vielleicht sehen kann, wie es möglicherweise ist, ein Vater zu sein. Etwas, was dieser Mensch nie sein wird. Ja, also von der Seite her. Aber das ermöglicht ja Menschen, gewisse Perspektiven einzunehmen. Du sagst es vollkommen richtig, mindestens mal andere Rollen einzunehmen. Ja. Wenn meine Jungs mich hören, mit denen wir unsere Sessions machen, die sprechen mich auch darauf an, dass ich hier natürlich komplett anders klinge oder wirke, wie ich natürlich dann in den Runden dann spreche. Ist nicht so, dass ich mich komplett verstelle. Also es ist kein Schauspiel, das ich hier mache. Aber es ist natürlich eine andere Rolle, die ich in der Form einnehme. Ich rede nicht so, wie ich das halt unter den Jungs in der Rollenspielrunde machen würde. Genauso wenig, wie du das machst. Genauso, wie du mit deiner Frau anders sprichst, als meinetwegen mit einer Kollegin und dergleichen. Natürlich, als Menschen haben wir das inhärent irgendwo dann auch gelernt durch die Sozialisation. Aber ich glaube einfach, das gibt uns auch die Chance, Perspektiven einzunehmen für vielleicht Situationen, in denen wir noch nie waren oder sein werden. Und sei es auch nur, um Empathie zu lernen. Ja. Ja. Insofern bin ich mal gespannt, was du uns hier, vor allem, es gibt ja auch wenig rein deutsche so Produktionen, vielleicht außer das Schwarze Auge, was ja jetzt auch nicht so aufgeblasen ist, aber du hast mir ja mal erzählt vor einiger Zeit, wir hatten das Thema ja gewissermaßen mit einem aktuelleren Thema dann übersprungen und seitdem bin ich einfach mal gespannt, was du uns zum Thema Epic Quest mal erzählen kannst.
Genau, bevor wir da hinkommen, will ich dich noch was fragen unter Spielleitern. Also ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass es gibt Spielerinnen und Spieler, die spielen sich sozusagen mehr oder weniger selbst. Es gibt aber auch immer wieder welche, und manchmal wechselt es auch, die spielen sozusagen einen Aspekt von sich, den sie im echten Leben gar nicht haben. Also ich erinnere mich an einen ganz lieben Freund, der relativ schüchtern war, aber total gerne Barden gespielt hat, zum Beispiel. Also Sänger, ja. Du hast ja vorher gesagt, in Dungeons and Dragons wäre eine Bar, übrigens, das wäre eine Taverne. Bars sind
Shadowrun. Mir ist der Begriff entfallen, genau. Ja.
Aber gut. Kannst du die Erfahrung sozusagen auch bestätigen? Also, dass es so unterschiedliche Spielertypen gibt. Manche, die sozusagen immer so die gleiche, den gleichen Charakter verkörpern und andere, die sich mal ganz anders ausprobieren irgendwie?
Total. Also bei uns ist das, würde ich jetzt mal einschätzen, so 50-50 ungefähr. Also sei es auch schon allein, weil einer zum Beispiel eine Frau spielt, eine Elfin, Magierin auf der einen Seite. Der andere spielt wiederum einen Autisten in dem Sinne. Also jemand, der eigentlich neurodivergent ist, wie wir das jetzt mal so nennen werden. Und so wie ich das einschätzen kann, sogar relativ gut, kann man jetzt sagen, die Person wünscht sich einerseits die eine Person eine Frau zu sein, kann sein, glaube ich nicht, wünscht sich die andere Person ein Autist zu sein, sehr wahrscheinlich auch nicht. Aber ich find's klasse, wie die da halt drauf gekommen sind, so für sich, sei es als Herausforderung oder um einfach mal das so ein bisschen zu thematisieren, was wäre wenn. Wiederum zwei andere, die spielen so das, wo ich sagen würde, ja, kommt zu deren eigenen Charakteren relativ nah ran, aber auch nichts. Also der eine spielt mit einem russischen Hintergrund, ist aber auch nicht wirklich Russ oder dergleichen. Der andere spielt so ein bisschen den muskelbepackten Holzkopf. Er ist beides nicht, lang, schlank und eher halt geistige Arbeit, sage ich mal, als körperliche. Aber das macht's ja so spannend. Ja. Zwei nehmen sich, oder mindestens eine Person nimmt sich mehr oder weniger ein Handicap. Die anderen probieren einfach mal Rollen aus, wo man sagen würde, haben sie nie was mit zu tun. Und es entstehen teilweise echt die lustigsten, aber auch wirklich sehr lehrreichen Sessions draus.
Ja, ja, und ich glaube, da steckt schon ganz viel drin. Wir hatten ja auch schon eine Folge über Neurodiversität, ja. Und ich glaube, dass es zwar immer nur eine Annäherung ist, aber zum Beispiel Perspektiven zu wechseln in jemanden, der einen Handicap hat oder in Angehörige einer Minderheit zu sein oder auch das Geschlecht zu wechseln, kann dann einem natürlich wirklich helfen. Ja, also beispielsweise der Klassiker, dass eben, wenn sich Männer in der Dunkelheit bewegen, dass sie dann unter Umständen weniger Angst haben oder Angst erfahren müssen als manche Frau. Und wenn man dann mal einen weiblichen Charakter spielt, sozusagen auch andere Erfahrungen macht, ja, was weiß ich, Catcalling oder so etwas, ich finde das sinnvoll. Und wir sind in einer freien Gesellschaft, sollten Perspektivwechsel einfach möglich sein.
Ja, hat sie beziehungsweise er auch in ein, zwei Sessions dann sozusagen miterlebt. Ne? Sei es jetzt durch mich als Spielleiter, der einfach witzig sein will, oder vielleicht auch durch die Mitspieler in irgendeiner Form. Ja? Genau. Und da sind auch lustige, aber wie gesagt, auch sehr lehrreiche Situationen daraus entstanden.
Ganz genau, wo man dann, oft ist es ja so, dass nach manchen Spielen manchmal aus dem Lustigen auch ganz ernste Diskussionen entstehen. Mhm. Epic Quest ist, du hast es erwähnt, hier, ich halte es mal hoch. Erstmal vorab, die Macher von Epic Quest haben keine Ahnung, dass wir das heute hier machen. Ich bin nicht beauftragt, ich habe es mir auch selbst gekauft. Und zwar
kriegst du Provision?
Gar nichts. Ich weiß gar nicht, wenn wir es ihnen dann sagen, werden sie vielleicht überrascht sein, weil ich war bei der Didakta Bildungsmesse und die Inge Auerbacher, eine Holocaust-Überlebende, hatte mir einen Brief geschrieben kurz davor und hat gesagt, also ich bin ihr in Berlin begegnet und wir hatten ein tolles Gespräch. Sie kommt ja ursprünglich aus Baden-Württemberg, lebt jetzt in den USA, ist jetzt auch schon, also ich hatte ihr gratuliert zum 90. und daraufhin hat sie mir diesen Brief geschrieben und sie hat also meine Arbeit dort gewürdigt und hat gesagt, sie glaubt, das, was gegen Antisemitismus hilft, ist Herzensbildung. Also war nicht auch so ein schönes deutsches Wort, ja, Karl, also Schiller, das geht ganz weit zurück, quasi Bildung nicht nur kognitiv, sondern Bildung auch emotional, Herzensbildung.
Kannst gar nicht übersetzen irgendwie, oder?
Ja, Education of the Heart ist ganz schwierig, ja, weil auch der Begriff Bildung ist ja direkt biblisch. Der Mensch im Bilde Gottes geschaffen und dann entsteht der Bildungsbegriff. Das ist also eine ganz eigene Tradition. Und mit diesem war ich bei der Didakta und hatte da verschiedene Veranstaltungen und die Leute sind auf mich zugekommen und dann entdeckte ich eben den Stand von dem Epic Quest und ich habe mir eins gekauft für 130 €. Zum einen, weil ich gesehen habe, wie die jungen Leute dort kämpfen. Das waren irgendwie lauter junge Leute, die das entwickelt haben. Und weil mir einfach der Ansatz so gut gefallen hat. Ich habe es auch einem meiner Kinder mitgegeben. Er hat es jetzt auch schon mal in der Schule ausprobiert. Es waren sehr gute Erfahrungen. Und zwar ist es Epic Quest, also eine deutsche Entwicklung, Spielbox für Bildungsabenteuer, wo es quasi genau darum geht, Rollenspiele zu machen, die für Bildungsanwendungen, also für Schulen, für Vereine. Das ist quasi ein ganz einfaches, runtergebrochenes Rollenspielsystem. Du weißt, oder Leute werden es wissen, es gibt zum Beispiel normalerweise Würfel bei vielen, ja, und da gibt es W6, W20, W12 und hier gibt es nur W10er, also nur die 10-seitigen Würfel. Ja, Dungeons and Dragons sind bekannt für die W20, aber das heißt, sie machen sozusagen eine relativ einfache Form. Es gibt dann auch ein sehr schön gemachtes hier, das ist Regelbuch und dann gibt es Abenteuer. Als Solarpunk habe ich hier Zauberpunk quasi dabei. Aber mir gefällt eben einfach der Ansatz. Ich habe das dann noch auf der Didakta auch gewürdigt, dass ich gesagt habe, wenn wir Herzensbildung erreichen wollen, dann brauchen wir eben auch Perspektivwechsel, wir brauchen auch Rollenspiele, wir brauchen Fantasy, Fantastik, Auseinandersetzung mit Geschichte. Ja, man sieht hier hinten, da sind Pyramiden, da sind Motorflugzeuge, Ballons. Also Geschichte ist ja hervorragend, wenn man sich nur vorstellt, man erkundet geschichtliche Epochen und löst Abenteuer im alten Ägypten oder im Mittelalter oder das ist ja oder macht ein Steampunk-Universum. Es ist ja alles möglich in der Fantastik. Und ich finde, jeder junge Mensch sollte die Chance haben, das einmal also Fantasy-Rollenspiele einmal kennenzulernen. Deswegen hat mir das Epic Quest so gefallen. Es ist recht einfach, also aber sehr schön, sehr liebevoll gemacht. Und ich wollte es einem einfach als Beispiel mitbringen. Hier siehst du zum Beispiel Kapitel 2, Einführung in das narrative Lernen. Da steckt eben genau auch die These dahinter, wenn du Spaß hast an einer Welt, an einer Geschichte, dann entwickelst du Wissen. Also ob Star Wars oder Mittelerde oder auch andere, World of Warcraft oder so etwas, dann hast du ja Leute, die plötzlich geradezu explodieren mit Wissensdurst und die noch genau Details über eine fantastische Welt wissen. Und mehr geht man dazu über, dass man sagt, warum sollen wir das nicht in der wirklichen Welt andeuten, wenn sich anwenden? Warum sollen nicht Leute begeistert sein von nicht nur von Magie in Dungeons & Dragons, sondern von Solartechnologie im 21. Jahrhundert? Warum sollen sie nicht spannend finden Andor 2 jetzt? Ich liebe es, ja, die zweite Staffel von Andor. So grandios ist ein Parlament, ein Senat noch nie dargestellt worden. Und als Demokrat kann ich nur sagen, ich wünsche mir, dass mehr Leute sich mit dem Parlamentarismus, mit der Demokratie beschäftigen in Rollenspielen.
Ja, das muss er erstmal schaffen, ohne die Leute zu Tode zu langweilen.
Ja.
Ich sag mal so, für ein paar Menschen wie uns ist es durchaus ein Thema, da können wir ein paar Stunden mit verbringen, ohne dass wir einschlafen. Aber für die Mehrheit der Menschen hat nichts mit Intelligenz oder sowas zu tun. Ist das häufig ein Thema, das halt nicht so natürlich zugänglich ist. Und was ist da idealer als, naja, lass uns doch mal ein bisschen in diese Schuhe reinschlüpfen. Also allein schon, wenn wir, um die Diskussion um Shadowrun wieder aufzugreifen, uns anschauen, wie die Welt dort funktioniert, da hast du ja praktisch keine Parlamente. Da hast du die Konzerne, übrigens auch vielleicht merkwürdig so, die großen Konzerne werden auch von Drachen geleitet. In Shadowrun sind das ja intelligente Wesen, also Menschen sozusagen.
Auch langlebig, klug.
Ja. Genau, haben auch unglaublich hohe Stats. Also kann man gar nicht erst dran denken, ähnlich wie bei Dungeons & Dragons, sich überhaupt mit denen anzulegen in einem Kampf oder sowas, wenn du überhaupt die Chance hast, hinzukommen. Aber das sind halt, also es löst ja bei uns so diese Aufstiegsmentalität aus. Ja, du fängst irgendwie an als so ein Low-Life, irgendwie Low-Tech-Person, praktisch in der Gosse, hast gewisse Lebenshaltungsstandards, was auch immer, deine Würfelpools sind super gering, aber kleinere Aufträge, du fängst an, so ein paar Sachen zu erledigen und in der Zeit lernst du, ich könnte etwas dreister sein, ich könnte zum Beispiel verhandeln, meinetwegen, mit dem Schmidt, wie dann das in der ADL, also der Allianz Deutscher Länder heißt, um vielleicht mehr rauszuholen, aber bist du der Typ zum Verhandeln? Vielleicht nicht, aber du hast ja dann Kollegen in deiner Runner-Gruppe, der vielleicht besser verhandeln kann. Vielleicht kannst du ja was von der Person lernen und so weiter. Ja. Und wo ich das hier gerade so sehe, ich lese es vielleicht einmal kurz vor, steht ja auch auf der Packung drauf, Lernen mit interaktiven Geschichten für die schulische und außerschulische Bildung. Ich meine, das fasst doch so ziemlich die Pen-and-Paper-Rollenspiele doch so ziemlich gut zusammen, oder?
Ganz genau. Also ehrlich gesagt, glaube ich, wir hatten es ja auch schon davon, Mail Flight, Bildung und so weiter, waren ja auch schon Sachen, über die wir gesprochen haben. Ich glaube, dass das Trichterlernen dem Ende entgegengeht, weil Leute heute über jedes Smartphone einfach ganz neue Möglichkeiten hatten. Ich hatte jetzt in meinem beruflichen Podcast Verschwörungsfragen die Podcast AG von den Lessing-Schulen aus Stuttgart da, 13- bis 16-Jährige mit ihrem Lehrer. Das war großartig und ich werde nie vergessen, den Dialog, wo ich dann quasi, die hatten sehr tolle Fragen gestellt, auch an mich, und dann habe ich die gefragt, ja, sag mal, ihr seid ja toll vorbereitet, ja, wir haben KI genutzt, Herr Blume, wir wissen Bescheid.
Wenigstens sind sie ehrlich.
Und dann sage ich, ja, aber ihr müsst ja, ich finde das ja super, ja, also, ja, aber wie prüft ihr denn, ob das richtig ist? Also, weil eine Recherche bei KI kann ja auch daneben gehen. Und dann sagt mir die 13-jährige Miriam, und ich werde das nie vergessen in meinem Leben, Miriam, coole Podcasterin, 13 Jahre, sagt, Herr Blume, machen Sie sich keine Sorgen, im Notfall nutzen wir auch Google. Im Notfall nutzen wir auch Google. Und da war mir klar, dass
so wie schon die Alten.
Ja, genau. Ich habe, okay, wieder ein ganz neues Spiel. Ja, Google hat Panik, dass sie das nächste Nokia werden, ja, dass sie sozusagen an die Wand gedrückt werden. Jetzt machen sie ihr Gemini, also machen sie auch wiederum eine KI, weil innerhalb weniger Jahre wir jetzt die nächste Medienrevolution haben. Wir sind die erste Generation der Menschheit, die zwei Medienrevolutionen erlebt hat, nämlich die Digitalisierung und jetzt die KI. Ich verstehe jeden, den es überfordert und die Leute reagieren. reagieren ganz negativ auf KI-Bilder und so weiter. Ich verstehe das, Leute. Leute waren auch kritisch gegenüber der Alphabetisierung, gegenüber Comics, gegen jedes neue Medium. Löst auch wieder Fotografie.
Ja, selbst gegen Bücher damals.
Ja, Bücher schon. Und das Frauen lesen, 18. Jahrhundert, die Lesesucht, ja, hat man gesagt, Frauen lesen, die werden alle süchtig und dann wollen die sich noch die Männer selber aussuchen und so. Also da ging es Abendland auch schon unter, als Frauen begonnen haben zu lesen. Immer, genau, bei jedem neuen Medium hast du das. Ich verstehe das, also diese Reaktanz und so weiter auch. Aber letztlich passiert es. Es passiert an Schulen, es passiert an Unis, es wird bei deinen Studierenden passieren, es passiert bei meinen. Und ich gebe damit lieber offen um und dann sage ich, kommt, lasst uns gemeinsam schauen, wie die Dinge funktionieren, anstatt irgendwie wieder Verbotslust auszuleben. Und da gibt's auch unheimlich viele interessante Sachen. Also bei Shadowrun finde ich das Faszinierende, wir haben riesige Romanserien, auch ganz tolle Romane, die in Deutschland spielen. Ja. Ich erinnere mich dann noch an einen Charakter, der irgendwie gerne Döner gegessen hat und ich war völlig begeistert, dass er hier am Stuttgarter Flughafen eine Mordsache ermittelt hat. Ich lieb's, ja. Also während zum Beispiel Herr der Ringe ja auch verfilmt worden ist, ja. Also es ist auch ganz unterschiedlich, welche Dungeons and Dragons hat inzwischen ja auch sehr gute Filme hervorgebracht. Wow. Also die Fantastik wird ja dann noch wiederum in die ganzen Medien umgesetzt und ich bin mir ziemlich sicher, dass KI da auch eine riesige Rolle spielen wird. Und dass zukünftiges Lernen und zukünftige Schule ganz stark mit Fantasy- und Gamification-Elementen spielen wird, dass man den jungen Menschen beibringt und dass die jungen Menschen ihren Lehrerinnen und Lehrern beibringen, die Realität spielerisch zu erkunden und wirklich zu lernen, so dass es auch Freude macht und nicht auswendig zu lernen, wiederzugeben und dann zu vergessen, dieses Binge-Learning.
Anders als bei Filmen, es wird auch hier und da mal ein bisschen geändert, aber anders als bei Filmen hast du bei gerade Rollenspielen, durchaus auch in Fantasy-Welten, nicht zwangsläufig auch immer ein Happy End.
Ja.
Du hast das wahnsinnig oft, wenn wir jetzt mal Game of Thrones rauslassen hier und da, wobei am Ende der Serie war es ja doch wieder ein Happy End, aber du weißt das am Ende nicht, auch nicht als Spielleiter, als Spielleiterin, wie die Kampagne denn mal enden wird.
Ja.
Also es kommt vor, dass sogar Spielercharaktere sterben. Und natürlich kannst du als Spielleiterin irgendwie dann auch mal sagen, ja, okay, du hast noch mal Glück gehabt oder er sticht daneben. Ja, könntest du machen. Aber das ist nicht deine Rolle an der Stelle als Spielleiterin, Spielleiter. Du versuchst, eine spannende Atmosphäre zu schaffen und möglichst in dieser Welt realistische Bedingungen herzustellen. Wir haben eine Kampagne, die seit, mein Gott, seit wann eigentlich? Seit 2021 oder so, oder 22 läuft. Zugeben, wir haben nicht immer Zeit, sie zu spielen, aber wir haben mittlerweile eine Welt dort aufgebaut mit Bekanntschaften, sage ich mal, hier und da und Leuten, die zwischenzeitlich dann auch verstorben sind in dieser Spielwelt, politische Ereignisse, Schätze, Aufträge, alles Mögliche dort passiert. Das heißt, wir haben da auch eine Welt geschaffen, auf die keine Drehbuchautorin, kein Screenplayer, was auch immer, drauf gekommen wäre, weil das sicherlich nicht den Geschmack darstellt, den meinetwegen der Durchschnitt der Bevölkerung anschauen würde. Die Abenteuer, die sich entwickeln bei Fantasy-Spielen, bei Pen-and-Paper-Rollenspielen vor allem, die sind zwangsläufig maßgeschneidert auf die Gruppen, die da sind. Und wiederum anders nochmal als wie in Filmen, das muss nicht dem Zuschauer in diesem Sinne gefallen. Das, was passiert, das passiert. Und du lernst damit, mit diesen Situationen umzugehen. Und ich merke das immer wieder, gerade als Spielleiter, die Leute sind super vorsichtig mittlerweile. Also wenn du Charaktere hast, die, wir haben ja keine Level bei Shadowrun, aber ich sag mal trotzdem so seit 4 Jahren oder was auch immer, dieselben Charaktere gespielt haben, spielen die so, als wären die diese Person. Das heißt, sie wollen ums Verrecken nicht riskieren zu sterben, weil sie sonst den ganzen Fortschritt sozusagen, auch wenn es nur auf Papier, auch wenn es nur im Hirn ist, verlieren würden. Und so verhalten sich dann die Leute auf ganz anders. Das ist etwas Einmaliges. Sowas findest du in so wie ich das nachvollziehen kann, in keinem anderen Medium der Welt.
Ja, also ich kann das bestätigen. Ich finde, da haben auch Würfel, es gibt einige, die wollen die nicht, aber ihre Berechtigung, weil auch für den Spielleiter, die Spielleiterin ist nicht berechenbar, was passiert. Ja, manchmal passieren witzige Dinge, manchmal tragische Dinge, ja, wenn ein Wurf völlig daneben geht und plötzlich ein Charakter stirbt. Und ich hatte tatsächlich auch eine Kampagne, die ist gescheitert. Die Leute sind haben an der entscheidenden Schlacht grobe Fehler gemacht und sind gestorben. Und in der jetzigen Kampagne ist sozusagen das alte Gescheiterte die Hintergrundgeschichte. Also da quasi das Böse hat einen zeitweisen Sieg errungen und sie arbeiten jetzt gewissermaßen in einer Welt, in der sie versuchen, das wieder gut zu machen, was damals schiefgegangen ist. Ja, die Charaktere, quasi die jetzigen Charaktere, blicken zurück auf die Geschichte der gescheiterten Kampagne.
Also haben neue Charaktere erstellt.
Genau, neue Charaktere. Es gibt auch keine direkten Verbindungen. Aber man ist sozusagen, die Geschichte ging weiter, weil ja die Geschichte auch nach Katastrophen tatsächlich weitergeht. Ja, und dann neue Abenteuer entstehen. Ja, Fallout wäre so ein Beispiel, wo ja Dystopie durchgespielt wurde und wo es jetzt auch eine sehr sehenswerte Fernsehserie gibt. Übrigens da die zweite Staffel. Verzögert sich, weil in Los Angeles gedreht und weil Los Angeles abgebrannt ist. Finde ich auch krass. Also eine dystopische Serie verzögert sich, weil in der Realität die Klimakrise schon da ist. Also offensichtlich will uns da das Universum etwas sagen.
Das ist schon zynisch.
Ist schon zynisch, genau. Aber umso schöner, dass wir hier die zweite Staffel wirklich hinbekommen haben.
Das muss ich noch, also ich muss überhaupt die Fallout-Serie sehen. Ich habe ja die Spiele alle gespielt, aber ich habe es noch nicht auf die Reihe gekriegt, mir die Serie anzugucken.
Die ist großartig. Ist großartig,
Weil sonst bin ich ja super skeptisch bei Film- oder Spielverfilmungen, aber ich habe jetzt auch eigentlich nur Gutes gehört. Doch.
Also sie ist gegenüber den Spielverfilmungen ein Stück unabhängig, aber nimmt zentrale Motive auf, auch die Völker, sag ich mal. Und es ist eine Mischung aus reiner Comedy und bitterem Ernst, und zwar wirklich bitterem Ernst. Und ich finde, Fallout ist ein Ereignis, ein Filmereignis. Nur besser noch Andor 2, ich habe es erwähnt. Da hast du nämlich tatsächlich die Auseinandersetzung mit dem Parlamentarismus. Also die es nicht kennen, es ist Star Wars, und zwar die Vorgeschichte der Rebellion. In Andor 1 geht es vor allem um einen Rebellen-Captain. Da baut sich die Rebellion erstmal auf. Und das war schon sehr gut. Und in der Staffel 2 geht es vor allem um Mon Mothma. Das ist quasi eine Politikerin und eine Senatorin, also Parlamentarierin. Und man denkt schon, wie kann daraus noch was werden? Im Gegenteil, also sie entscheidet sich dann, und das ist ja auch tragisch, weil sie hat Familie und sie hat Freunde und es geht ihr eigentlich gut. Und sie entscheidet sich, auf die Seite der Rebellion zu gehen, gegen das entstehende Imperium. Also sie tritt für die Demokratie ein, aber das bedeutet, sie muss einen hohen Preis bezahlen. Und das wird dargestellt zum Beispiel in einer Tanzszene, von der ich voraussage, dass man über sie noch in Jahren sprechen wird. Eine tanzende Senatorin, und alle denken, ach, die ist aber ausgelassen. Und in Wirklichkeit trägt sie diesen inneren Konflikt im Tanz aus. Großartig. Und die Rebellion beginnt mit der Rede einer mutigen Senatorin im Senat. Das ist also der Inbegriff der Rebellion in Star Wars, ist der Kampf Demokratie gegen Faschismus. Und der wird verkörpert durch eine Frau, durch Mon Mothma, die dann auch die Anführerin der Rebellion wird. Die gab es auch schon in den klassischen Star Wars.
Wollte ich gerade sagen, der Name kommt mir irre.
Ja, es gab es ja so. Sie ist diejenige, die dann traurig guckt und sagt, ja, viele Leute sind gestorben, um die Pläne vom Todesstern herzubringen und so weiter. Also sie hat kurze Auftritte, aber sie war nie eine eigene, eigens entwickelte Figur, und das leistet Andor 2. Sehr jetzt cool. Wird quasi die Angela Merkel des Star Wars Universums sie wird zwar dann später auch Kanzlerin der neuen Republik, aber vor allem geht's eben drum, sie entscheidet sich gemeinsam mit einer kleinen Gruppe für Senatoren quasi für die Opposition gegen den Kanzler, gegen den Imperator. Und sie wird damit zur Keimzelle der Rebellion. Und das Ganze findet statt im Senat, in einem Parlament. Und so gut ist mythologisch Demokratie und Parlamentarismus noch nie erzählt worden. Ich kann es wirklich nur allen empfehlen.
Ja, das sage ich ja. Also das sind Dinge, klar, jetzt auch als Prof, ich meine, ein Hobby von mir ist Klugscheißern. ich habe halt die traumhafte Position, dass ich das zu meinem Beruf gemacht habe. Und gerade wenn man über Volkswirtschaftslehre, natürlich auch über die BWL mal spricht, kann man dann und wann auch ein bisschen ein bisschen was über die aktuelle Situation auf der Welt erzählen, wenngleich ich natürlich versuche, das so ein bisschen zurückzuhalten, weil das ist auch nicht wirklich meine Aufgabe, denen ihr was beibringen, und ich will ja auch niemanden politisch manipulieren, ich mache das immer sehr neutral, aber auch dann relativ kurz, weil ich dann ja natürlich auch merke, das ist nicht Thema für alle. Manche Menschen interessiert es nicht. Das ist auch okay, also kann man ja niemanden auch dazu zwingen, ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil jeder hat ja eine eigene Schmerzensgrenze sozusagen über Dinge, wie Sachen laufen. Aber ich finde, wie wir ja auch sagen, gerade in spielerischen Situationen, wenn man sich miteinander austauscht, lass es auch hier sein in diesem Kontext, wenn wir uns darüber austauschen, dann sind wir in der Lage, genauso wie du das jetzt für andere etwa beschrieben hast, die Dinge mal, naja, spielerisch einfach mal auszuprobieren, sie mal ranzulassen, so, weil das, wenn du sagst, das ist gerade jetzt in der Serie Andor besonders interessant, mal zu sehen, wie kriege ich eigentlich das Konzept des parlamentarischen einer parlamentarischen Demokratie etwa erklärt, dann würde ich ja in erster Instanz überhaupt erstmal kapieren, ach so, gibt noch eine andere Art von Demokratie oder überhaupt Arten von Demokratien? Direkte, indirekte, Schweiz, Deutschland und so. Das sind Sachen, mit denen sich ja die meisten jetzt gar nicht, sag mal, von sich aus direkt beschäftigen würden. Und so ist es doch eine super Gelegenheit. Auch natürlich, mal wieder bei Shadowrun, wenn man dann überhaupt mal über die Thematik spricht. Naja, wie viel Macht haben vielleicht Konzerne, Unternehmen? Wie könnte es klappen, dass eine Welt ohne politische Regierungen irgendwie funktioniert? Also ich sehe da eigentlich nur Vorteile darin.
Wir sagen ja auch zum Parlament hohes Haus, ja. Und ich habe es ja, erzählt, als ich selber im Landtag gesprochen habe, das war für mich was sehr Besonderes, weil ich bin ein religiöser Mensch, aber ich bin auch ein zivilreligiöser Mensch. Also für mich sind Gotteshäuser und Parlamente religiös beziehungsweise zivilreligiös erhöhte Orte. Das sind nicht einfach normale Orte, sondern für mich ist das was Besonderes. Im einen prägt sich der Wille einer Religionsgemeinschaft aus, die Anbetung, und im anderen der Wille eines demokratischen Volkes, das seine Vertreterinnen und Vertreter wählt. Deswegen bin ich übrigens auch sehr unglücklich mit Fraktionsdisziplin und Koalitionsverträgen, weil das eigentlich nicht vorgesehen ist, dass Parteivorsitzende Abgeordneten vorschreiben, wie sie abzustimmen haben. Das halte ich für eine echte Problematik. Was hältst du davon, wenn wir uns für die nächste Folge tatsächlich vielleicht vornehmen, Berge und Regierungssysteme?
Berge und Regierungssysteme. Okay, genau. Wie bringst du die beiden Sachen zusammen?
Ich habe im KIT, und das hat sogar der Markus Söder einmal zitiert, in einer Pressekonferenz, ich habe nachgewiesen, dass wir in Gebirgsregionen häufiger föderale Strukturen haben.
Oh, spielt mir auf die Schweiz ein bisschen.
Schweiz ist Konkordanzdemokratie sogar, ja. Es gibt dann, also es gibt drei Demokratieformen. Die Konkordanzdemokratie ist sehr selten. Die Konsensdemokratie, das ist, wie eigentlich unser Grundgesetz konzipiert ist. Und die Konkurrenzdemokratie, das ist das, was wir haben, sowohl in den USA, aber leider auch zunehmend in Europa und Deutschland. Und wenn du willst, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Da hätten wir mal wieder ein bisschen einmal Geografie, also die Frage, warum ist die Welt nicht flach und wie wirkt sich das aus? Und zum Zweiten aber auch Politikwissenschaft. Hast du Lust?
Ja, sowas habe ich immer Lust drauf.
Genau, weil Wasser hatten wir ja schon. Ja, also ich werde ja auch eine wasserextreme Tagung machen im Juli jetzt und mich mit dem Thema Wasser noch versuchen, die Leute zusammen zu trommeln. Da hätte ich Lust drauf. Wir haben leider jetzt in Schweiz Bergrutsche. Ein ganzer Ort ist ja schon verschwunden, ein zweiter ist akut bedroht. Also die Klimakrise betrifft Bergregionen, Gebirgsregionen etwa doppelt so schnell wie Flachland. Also die globale Erhitzung ist in der Schweiz schon besonders stark. Also ich glaube, das wäre ein spannendes Thema, wenn du Lust hast.
Sehr gerne. Also in dem Kontext sprechen wir dann nicht nur über Demokratie und die verschiedenen Formen, wie wir sie jetzt schon angerissen haben, sondern vielleicht können wir ja auch über den Tellerrand schauen und mal gucken, was so bei uns in Europa über ein paar Landesgrenzen hinaus geschieht in politischen Formen, weniger jetzt tagesaktuell. Und ich bin da absolut gespannt, da bin ich sicher, kann ich ja auch von dir noch eine ganze Menge lernen.
Ich würde mich aber auch interessieren, wenn du dich vielleicht bei Shadowrun nochmal einschaust, weil da ist es ja so, dass die Konzerne in Arcologies, also in bergartigen, turmartigen, die Leute, die Blade Runner kennen, werden genau wissen, was ich meine. Ich finde, angeblich war das ja so ein aus dem Maya, dass sie da quasi die Pyramidenform nachgemacht haben, aber auch Konzerne werden ja sozusagen pyramidenförmig dargestellt, ja, mit CEOs an der Spitze und dann quasi der breiten Basis unten. Also ich glaube, es gibt da echt, echt viel zu entdecken, wenn wir uns Politik, Wirtschaft, Religion ein bisschen quasi nach Höhen und Tiefen. Ja,
da gab es auch schon Experimente über Arkologien und wie Menschen dann zusammenleben, wenn sie quasi nur dem Unternehmen gehören. Also
Das wäre ja dann BWL und Politikwissenschaft.
Was gibt's Besseres?
Dann werden wir das also so machen. Ihr seht, die zweite Staffel wird genauso oder vielleicht sogar noch ein bisschen verrückter, interdisziplinärer sein wie die erste. Und wir hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es dann wieder heißt, hallo Herr Professor.
Und hallo Herr Doktor.